Die Lesung steht in Apostelgeschichte 19, Vers 23 bis 34. Aber um jene Zeit entstand ein nicht unbedeutender Aufruhr um des Weges willen. Denn ein gewisser Mann namens Demetrius, ein Silberschmied, verfertigte silberne Tempel der Diana und verschaffte den Künstlern beträchtlichen Gewinn. Diese versammelte er samt den Arbeitern desselben Faches und sprach: Ihr Männer, ihr wisst, dass von diesem Gewerbe unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein in Ephesus, sondern fast in ganz Asia eine große Menge überredet und umgestimmt hat, indem er sagt, dass es keine Götter gebe, die mit Händen gemacht werden. Aber es besteht nicht nur die Gefahr, dass dieses unser Geschäft in Verruf kommt, sondern auch, dass der Tempel der großen Göttin Diana für nichts geachtet und zuletzt auch ihre Majestät gestürzt wird, die doch ganz Asia und der Erdkreis verehrt. Als sie das hörten, wurden sie voll Zorn und schrien: Groß ist die Diana der Epheser! Und die ganze Stadt kam in Verwirrung, und sie stürmten einmütig ins Theater und zerrten die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich. Als aber Paulus unter die Volksmenge gehen wollte, ließen es ihm die Jünger nicht zu. Auch etliche der Asiarchen, die ihm wohlgesonnen waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht ins Theater zu begeben. Hier schrie nun alles durcheinander, denn die Versammlung war in der größten Verwirrung und die Mehrzahl wusste nicht, aus welchem Grund sie zusammengekommen waren. Da zogen sie aus der Volksmenge den Alexander hervor, da die Juden ihn vorschoben. Und Alexander gab mit der Hand ein Zeichen und wollte sich vor dem Volk verantworten. Als sie aber vernahmen, dass er ein Jude sei, schrien sie alle wie aus einem Mund etwa 2 Stunden lang: Groß ist die Diana der Epheser!
Ja, ich wurde gebeten, etwas hier zu sagen, und ich wollte etwas bitten, das vielleicht für Leipzig passt. Pegida, Legida, kennt ihr das irgendwie? Ich weiß nicht, ist es wirklich so schlimm, dass alles blockiert, diese ganze Demos und Gegendemos und alles? Ja, ich habe schon etwas mitbekommen. Wie sollen wir als Christen damit umgehen, mit diesen Massendemos und alles Mögliches? Ich glaube, es ist eine Frage, die wir uns stellen sollen. Ich meine, es fing an, ich kann mich noch erinnern, mit Pegida da in Dresden. Und dann, ich habe gehört, der Legida, es gibt sogar ein Degida aus, ich glaube, Dortmund oder Düsseldorf irgendwo. Und es wird immer extremer. Und dann kommt die Anti-Pegida, so eine Anti-Legidas. Und es ging immer weiter vor, ne? Und dann geschah das, was in Paris geschehen ist, na, dieser Angriff auf diese Charlie Hebdo, so Zeitung, so, ich weiß nicht, Reaktion. Und dann ist es wirklich groß geworden. In Paris waren bei einer Demo gegen den Extremismus über 4 Millionen Menschen auf der Straße. Und in anderen Großstädten auch mehrere Millionen. Und natürlich, da muss es ein Gegendemo geben. Und das war in islamischer Welt am Freitag. Das ist immer ihr Tag der Anbetung, wo die Leute in die Moschee gehen und die Mullahs und die Sheikhs hören die Leute wirklich auf. Und tatsächlich, sie sind auch auf der Straße als Gegendemonstration. Ungefähr, sie haben es gut verdient, weil sie unser Prophet beleidigt haben. Aber da geht's immer ein bisschen deftiger zu. Da haben sie etliche Kirchen niedergebrannt und zerstört. Die haben einige Hügel von Bibeln verbrannt und viele Christen auch umgebracht. So, dort läuft's ganz anders. Und ich habe überlegt, was für ein Chaos und Verwirrung. Meine Charlie Hebdo waren bekennende, die Leute, die dort gearbeitet haben, bekennende Atheisten. Die spotten über alle, Christentum, Islam, egal was. Die sind Atheisten. Und wie bestraft man die Atheisten? Indem man Kirchen niederbrennt und Bibeln verbrennt und Christen umbringt, oder? Ich habe gedacht, Moment, das ist ein bisschen verwirrend. Du bestrafst die Atheisten, indem du Christen umbringst. Ja, aber das ist, was läuft. Das ist, was bei Massendemos läuft. Chaos. Verwirrung. Und das sehen wir in dieser Geschichte. Die Leute waren verwirrt. Manchmal tun Sachen und die wissen überhaupt nicht, was los ist. Und ich habe den Eindruck, diese gleiche Dynamik ist auch hier vorhanden. Was sollen wir dann machen bei sowas? Massendemos. Sollen wir mitmachen? Sollen wir dagegen sein? Was sollen wir denn tun? Ich müsste diese Frage wirklich selber persönlich beantworten, weil es war letzten Herbst, habe ich einen Anruf, vielleicht Spätsommer, bekomme ich einen Anruf von einem Christ, den ich kenne, der kommt aus dem nicht so weit von Jena entfernt, kommt nicht in unsere Gemeinde, aber der ist aktiv bei die Partei AfD, Alternative für Deutschland, ganz begeisterte in der Politik. Und er hat mich angerufen und sagt, Rocco, du arbeitest mit Asylanten, mit Flüchtlingen, Menschen, die aus dem islamischen Hintergrund kommen, die auch verfolgt worden sind. Ich würde gerne, dass du zu uns kommst und vielleicht bei uns sprichst. Wir haben auch jemand von Pegida und hat geschwärmt, dass da anfängt. Deutschland hat die Gefahr Islamisierung und wir müssen dagegen was tun. Würdest du nicht mal mitmachen oder etwas sprechen von eurer Perspektive und das vielleicht unterstützen? Und das war damals am Anfang, ich habe nicht gewusst, was die Bewegung war. Und habe gesagt, erzähl gern von der Arbeit und dieses Verlangen, Muslime zu erreichen und zu befreien. Aber ich muss darüber beten und mit Leuten reden. Das habe ich gemacht. Und was mir wirklich besorgt hat, weil ich habe gedacht, ich möchte nicht für etwas, und das Wort ist schwer, instrumentalisiert werden, an der Karre gespannt werden und dann auf einmal bist du dabei und du bist mitgerissen halt. Ne? Natürlich, es ist eine Gefahr. Islam ist ein schlechtes System, aber wie ich versuche zu differenzieren zwischen Muslime und Islam. Islam ist ein System. In Muslimen sind Menschen, die gefangen sind. Die sind Gefangene, die brauchen Befreiung. Und ich möchte diese Menschen erreichen. Ich sehe nicht meine Aufgabe, Muslime zu jagen und zu erschrecken und so irgendwie wegzuscheuchen. Ich möchte sie erreichen. Das ist der beste Weg, die Islam zu besiegen, ihr Gefangenen freizusetzen. Und ich habe gedacht, das ist meine Mission, das ist mein Auftrag von Gott und ich möchte nicht davon abgelenkt werden. So, ich habe darüber gebetet. Und ich habe dann dieser Mann schließlich gesagt, nee, ich mache nicht mit. Ich sehe die Gefahr, aber ich möchte nicht abgelenkt werden von dem eigentlichen Auftrag Gottes. Und das passiert so oft. Ne? Und dann auf einmal bin ich auf etwas angespannt, wo ich nicht eigentlich dabei sein wollen. Wir haben so interessanterweise sogar Leute in unserer Gemeinde, die sind ehemalige Muslime. Einige kommt aus einer Familie, sein Opa war Mullah, sein Vater war Mullah in Qum, der Vatikan von Schiiten Muslimen. Und er wollte auch Mullah werden. Aber Gott hat es geändert, hat sich bekehrt zu Christus in Dubai. Er wurde gefoltert, fast umgebracht und dann ist er jetzt in unserer Gemeinde. Und er sagt, der Pegida ist gut. Islam ist eine Gefahr, wir sind davon geflohen und ich möchte nicht, dass es wieder hier stattfindet. Aber das ist nicht nur das, denn wir wissen, wie es sich ausgeartet hat. Nachdem ich diese Absage gegeben habe, ich bin jetzt froh, wenn ich sehe, wie es sich entwickelt hat. Ne? Und ich habe gedacht, ich bin froh, dass ich bei Gottes Auftrag für mein Leben bleibe. Aber die Frage bleibt immer noch, wie sollen wir damit umgehen? Wenn wir die Massendemonstrationen, die sind überall, was sollen wir tun, wenn wir in sowas reingeraten sind oder wir davon umgeben sind? Es ist gut, dass die Bibel hier uns eine Antwort gibt. Und wie ihr gerade in dieser Lesung gesehen habt, das war ein Massendemo. Und es klingt sehr ähnlich, was hier läuft, die Sprechchöre und das Schreien und aufgehitzte und Gemüter und totale Verwirrung. Die waren mittendrin. Und wie haben sie sich verhalten? Wir können viel davon lernen. Ich möchte das anschauen. Erstens, ich würde im ganzen Kapitel anschauen, Apostelgeschichte 19. Etwas Hintergrund. Paulus war auf einer anderen Missionsreise. Er ist auf dem Rückweg und er geht nur in der Nähe von Ephesus vorbei. Und ich habe gesagt, bleibe hier und erzähle uns mehr. Nee, ich habe es eilig, ich will nach Jerusalem und einige Sachen tun, vielleicht später. Und das ist jetzt später. Paulus geht durch Kleinasien. Kleinasien ist die jetzige Türkei. Und damals war es nicht von den Türken noch nicht überfallen worden, Türkvölker. Es war immer noch mehr griechischer Einfluss da. Es war Völker, die Griechisch gesprochen haben und mehr in diesen Kultur eingebettet worden. Auf alle Fälle, er kommt zurück und er geht nach Ephesus. Ephesus war eine Stadt mit großen Einfluss in der Gegend, eine wichtige Stadt in Kleinasien, nicht nur wegen der Einfluss und Kultur, aber auch wegen ihr Götzendienst. Sie ist zwar wirklich die Hauptstelle, wo Diana oder Artemis von den Epheser angebetet wurde, diese göttliche Muttergott oder Fruchtbarkeitsgöttin war. Und er hat gewusst, da ist sehr viel Einfluss da und wir müssen die Einflusszentren erreichen. So, er kommt nach Ephesus und jetzt geht's los, ab Vers 1. Und er steht hier, und ich tue meine Brille drauf, damit ich nicht schiele nachher. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höheren gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und er sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig geworden seid? Und sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Und er sprach, denn worauf seid ihr denn getauft worden? Und sie sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er den Menschen sagte, dass sie an dem glauben sollten, der nach ihm komme. Und er ist schon gekommen, der heißt Jesus. Als sie das gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen den Herrn Jesus Christus taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten, sprachen und weissagten. Und es waren insgesamt etwa 12 Männer. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich mit ihnen unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Als aber einige sich verhärteten und ungehorsam blieben und vor der Volksmenge oder vor der Menge schlecht redete von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und redete täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, merke das, alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Soweit. So Paulus kommt nach Ephesus und er steht da, er findet Jünger. Und er sagt, super, Jünger, weil das ist eine Stadt, das durchdrungen ist vom Götzendienst. Und du findest Menschen, die die allein wahre Schöpfergott anbeten. Nicht der Götzen, nur der Schöpfergott. Und das ist ganz toll. Aber dann, er merkt, da ist etwas komisch hier. Da sind schon Defizite. Und er merkt es und er sagt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, seit ihr gläubig geworden seid? Na, wir haben nicht mal was von sowas gehört, ne? Aha. Wisst ihr, was es mir zeigt? Man merkt, wenn Menschen nicht in der Kraft des Heiligen Geistes wandeln. Wenn wir denken, wir haben von Jesus gehört, wir kennen den Namen und jetzt schaffen wir das schon. Falsch gedacht. Ohne die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben können wir nicht für Jesus leben. Die Theorie reicht nicht aus. Und er hat schon den Unterschied gemerkt, da fehlt etwas hier. Habt ihr von dem Heiligen Geist gehört? Nein, wir wissen nichts davon. Aha, jetzt weiß ich. Ich habe nur einen Teil der Botschaft gehört. Und er redet mit ihnen und sagt, ja, dann auf was seid ihr dann getauft worden? Und er sagt, ja, naja, auf die Taufe des Johannes. Weil er hat gewusst, wenn sie von Jesus gehört hätten, Jesus hat gesagt, geht hin in alle Welt und tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und Heiligen Geistes. Nichts davon gehört, aha, jetzt weiß ich, was das Problem ist. Und ich wollte es nur weitergeben, weil manchmal vergessen wir das. Und manchmal gibt es wirklich so komische Bewegungen im Namen des Heiligen Geistes. Und es gibt so eine Gegenreaktion von anderen Gemeinden, die festbleiben wollen, dass sie den Heiligen Geist ausschließen. Das ist ein Problem. Ohne sein Wirken, ohne seine Erfüllung und Kraft können wir nicht leben, wie es Jesus gebührt. Wir können das nicht. Und es ist schade, wenn wir so dagegen reagieren und das ausschließen. Meine Heimatgemeinde, es war eine ganz tolle, bibeltreue Gemeinde. Ich kann mich noch erinnern, als ich junger Christ war, unsere Jugendgruppenleiterin hat mit den Kindern gesprochen und sie hat über den Dreieinigkeit gesprochen. Kinder, der Vater, warum ist der Vater so wichtig? Ja, der ist unser Vater im Himmel, bla bla bla. Gut, er sandte seinen Sohn. Und Jesus, ja, der ist für uns gestorben, für unsere Sünden. Ja, und den Heiligen Geist? Stille. Und den Heiligen Geist? Stille. Ich sage, Kinder, komm, der Heilige Geist. Von dem müssen wir, das ist gar nicht so wichtig, von dem hören wir gar nichts. Oh. Bei unserer Gemeinde war auch eine von denen, die etwas gegen reagiert, gegen den Missbrauch des Heiligen Geistes. Und so deswegen ist wichtig zu erkennen, ohne den Heiligen Geist in uns wohnend, sind wir nicht richtig Kinder Gottes, kann man sagen. Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht allein, ich schicke den Geist, ich lasse euch nicht wie Waisenkinder zurück. Und ich sage Leute sehr oft, ohne die Kraft des Heiligen Geistes, wir leben wie Waisenkinder und nicht Kinder Gottes. Nur mit seiner Kraft können wir wirklich wie Kinder Gottes leben. Falle, Paulus hat diesen Mangel gesehen, diese Defizite, sagt, was ist denn hier los? Na, wir haben nur von der Taufe des Johannes gehört, um Buße und Umkehr und glaubt an dem, der kommen soll. Und das war eine ganz entlegene Gegend. Wahrscheinlich haben einige Leute aus der Gegend einen Besuch nach Jerusalem gemacht am Passafest. Johannes erlebt und sagt, das ist toll, diese Erweckungsbewegung, ja, das wollen wir auch. Und dann gingen sie weg in die Ferne und die haben nicht mitbekommen, dass Jesus gekommen ist, ist getauft, hat gearbeitet, Wunder getan, ist gestorben, auferstanden und dass es einen Pfingsten gab. Das haben sie nicht mitbekommen. Es war ganz am Rande und sie blieben bei der Taufe des Johannes. Und Paulus trifft diese Leute, die sind Gläubige an den allein wahren Gott, aber nicht gewusst, was Jesus vollbracht hat. Und erklärt ihnen und dann die wurden getauft. Und das ist anscheinend hier geschehen. Es gibt sogar gewisse Gruppen, Sekten. Es gibt eine Sekte, das heißt die Mandäer. Habt ihr von denen gehört? Mandäer? Die sind eine Gruppe, die immer noch diese Einstellung hat. Die fokussieren auf Johannes der Täufer und lassen Jesus links liegen. So, es gibt solche Gruppen. Und es könnte vielleicht auch sowas entstanden sein. Menschen, die nur der Teil der Botschaft gehört haben, und die Erfüllung nicht mitbekommen haben. Aber diese Gruppe war nicht so. Die haben es gehört, die haben es angenommen, sie wurden getauft im Namen Jesu, wie Jesus gesagt hat, und die wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt wie Pfingsten. Das war der zweite Pfingsten. Der erste war in Jerusalem. Er sagt, gut, denn Gott zeigt, das gilt auch für die Nichtjuden und er lässt es auch da wieder passieren. Also erst möchte ich das etwas darüber sprechen. Was können wir aus dieser Situation lernen? Vielleicht sagst du, hier in Deutschland haben wir nicht solche Typen, die nur an Johannes der Täufer glauben, noch nicht von Jesus gehört haben. Aber wir haben sehr viele Menschen, die Traditionschristen sind. Die kennen den Namen Jesus, die gehen im Gottesdienst, sie gehen hin, die haben noch nie gehört, dass sie von Neuem geboren werden müssen. Sie haben noch nie gehört, du musst umkehren. Du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du nicht in Gottes Reich hinein. Die wissen es nicht. Manche sind Traditionschristen, die ein paar Mal im Jahr in die Kirche gehen. Manche gehen jede Woche. Und sie haben noch nie gehört, was sie machen müssen, um errettet zu werden. Glaubt ihr das? Habt ihr schon solche Leute kennengelernt? Die gehen in die Kirche, die sind treu, die sind Mitglieder, die meinen es wirklich ernst. Aber sie wissen nicht, was eine Bekehrung ist. Jemand muss ihnen sagen. Ich habe das so oft erlebt, dass Menschen in unsere Gemeinde kamen, Kirchenchristen, Traditionschristen, sie haben es ernst gemeint. Die haben gesagt, hier war das erste Mal, dass jemand mir gesagt hat, was ich machen muss, um errettet zu werden. Wir arbeiten mit Flüchtlingen. Und oftmals, die sind in entlegenen Flüchtlingslagern. Und ich habe wirklich Probleme, die in manche Kirchen zu schicken. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich da hinschicken würde, obwohl es steht, Protestante, wer weiß was da, die würden da reingehen und wenn diese Flüchtlinge aus dem islamischen Hintergrund zu dem Pfarrer gehen, sagen, Herr Pfarrer, was muss ich tun, um errettet zu werden? Wie Apostelgeschichte 16. Der Pfarrer will ihm anschauen und sagt, was soll das? Wir sind alle dabei, weißt du das? Es gibt keine Verlorenheit. Und hör damit auf. Die werden nicht ernst genommen. Das ist leider der geistliche Zustand in Europa. Viele Kirchen haben diese Botschaft, verkünden es nicht klar oder verleugnen es sogar. Wir sind gefragt, wie Paulus zu sagen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Bist du wirklich vom Neuen geboren durch Gottes Geist und wohnt in dich? Sind sie ein neues Geschöpf in Christus? Wir müssen es ganz klar erklären und nicht denken, dass es automatisch geschehen wird. So, wir können das schon anwenden. Danach ging er in der Synagoge. Weil da waren Menschen, die Juden waren, aber auch Menschen, die Gottsuchende waren, Griechen. Und die haben den allein wahren Gott dort gesucht. Und es steht da, er lehrte dort, bis der Widerstand zu groß wurde und dann ging er weg. Es steht hier in Vers 9, er erzählte ihnen von dem Weg. Das war der Name für den Weg. Es war nicht diese Kirche, jene Kirche. Wir gehören den Weg, Jesus. Und nachdem die nichts mehr damit zu tun haben wollte, ging weg. In Vers 10 steht, er ging für 2 Jahre eine Privatschule von einer, die hieß Tyrannus, und haben dort Bibelschule gehalten, Menschen zum Glauben geführt, ausgebildet. Und sie zogen in andere Teile von Kleinasien, haben das Evangelium verkündet und Gemeinden gegründet. Die Gemeinde in Kolosse ist eine von denen, Laodicea. Viele von diesen Gemeinden, Paulus war nie dort. Aber hat Menschen ausgebildet und die haben dort Gemeinden gegründet. Und was interessant ist, es steht hier, und das ist, was ich so wunderbar finde, dass alle alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Sie füllten das ganze Gebiet mit dem Evangelium von Jesus. In Apostelgeschichte 5, die Schriftgelehrten und Priester waren ärgerlich mit den Jüngern. Er sagt, ihr habt Jerusalem gefüllt mit eurer Lehre. Das ist unser Auftrag, unser Gebiet zu füllen mit der Kenntnis von Jesus Christus. Nicht nur Gebäuden zu füllen. Wir haben neulich eine neue Gemeinderäume bekommen und einige Gemeindemitglieder sind ganz begeistert. Schau mal, die Räume füllen sich schon. Aber das ist schade, wenn das unser Ziel ist, nur Räume zu füllen. Das ist nicht, was Gott will. Er will das ganze Gebiet füllen. Er will, dass Menschen in dem ganzen Gebiet wissen, da ist ein Retter, wer Jesus Christus ist. Das soll unser Ziel sein. Nicht nur Räumlichkeiten zu füllen. Auch wenn wir die Räumlichkeiten füllen, was ist das für ein Klacks? Ich habe Leute in unserer Gemeinde schon mal gesagt, wenn ich die Wahl hätte, eine Gemeinde mit 1000 Mitgliedern oder 2000 Mitgliedern, ein großer Raum, ein großer Komplex und voll mit unseren Programmen, unserer kleinen Subkultur, wo wir uns alle wohlfühlen und eine Gruppe von 60 bis 80 Menschen und das ganze Gebiet hört von Christus, ich würde lieber das 60 oder 80 nehmen, das das ganze Gebiet füllt mit dem Evangelium von Jesus Christus aus der Gemeinde mit 1000, die nur für sich sind. Wir sind da, nicht nur ein Gebäude zu füllen. Wir wollen das ganze Gebiet füllen mit dem Evangelium und der Kenntnis von Jesus Christus. Und dann die Gebäude füllen sich. Das ist sekundär. Aber das ist, was hier geschehen ist. Das finde ich so toll. Innerhalb 2 Jahren, das ganze Gebiet hat gewusst, wer Jesus ist. Und es war sehr erfolgreich, wie wir gleich sehen werden. Das steht da in Vers 11. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände von Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schürze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheiten von ihnen wichen und bösen Geister wurden ausgefahren. Tolle Sache. Am Anfang, wir sehen bei jedem, auch im Alten Testament, Gott tut besondere Wunder, um irgendwie eins klar zu machen, das ist von mir. Wir sehen nicht später, dass es vorgeschrieben worden ist. Also Leute, ich nehme die Schweißtücher und dies und das. Das war eine Ausnahmeerscheinung. Aber wir sehen auch, dass viele Menschen, die von Geist, unreinen Geistern besessen waren, befreit worden sind. Und wir sehen, diese Stadt war eine Stadt, das überlaufen war mit Götzendienst. Und wo Götzendienst ist, da ist auch dämonische Belastungen. Die gehen Hand in Hand. Unreine Geister und Okkultismus und Esoterik, die gehen Hand in Hand. Wenn Menschen Götzen anbeten, es öffnet die Tür für diese unreine Geister. Wenn Menschen die Werke ihrer Hände anbeten, es öffnet die Tür für unreine Geister. Und wisst ihr was, hier in Deutschland beten viele Menschen die Werke ihrer Hände an. Ich glaube nur, was ich sehe, nur, was ich anfassen kann. Ja, und Esoterik ist auch hier. So, wir sollen nicht denken, das ist nur die dumme Leute, Primitive da in Ephesus. Viele Menschen sind hier auch verführt und haben Bindungen da. Auf alle Fälle, diese Stadt hat große Probleme gehabt und man könnte sehr gute Geschäfte machen, um Menschen frei zu sprechen. So, es gab einige jüdische Exorzisten, die Geister ausgetrieben haben und Menschen versucht zu helfen und die haben gutes Geld gemacht und die haben gedacht, Mensch, der Paulus hat was. Der Paulus hat was. Er benutzt den Namen Jesu und die Dämonen zittern und hauen ab. Sie wollten zwar nicht ihr Leben Jesus unterordnen oder annehmen, aber sie wollten die gleiche Folgen, die gleiche Effekte. Ne? So, die haben gedacht, na gut, dann wir benutzen auch den Namen Jesu. Und es steht hier, es waren 7 Brüder, die waren Leviten, ich glaube, Söhne eines Priesters, eines hohen Priesters, Jaskevas, die taten das. Wir benutzen den Namen Jesus. Wir sind Opportunisten. Es funktioniert. Das ist die Hauptsache. Wir können die gleichen Methoden benutzen. Die gleichen Worte, die gleiche Formel. Und es muss auch klappen. Und die kommen zu einem Mann mit einem unreinen Geist und sagt, in dem Namen Jesus, den Paulus predigt. Den kennen wir nicht. Aber den Paulus predigt. Wir befehlen dir, rauszugehen. Und die Reaktion von diesem Geist. Und der Geist sagt, Jesus, den kennen wir. Den kennen wir. Wir zittern vor ihm. Wir wissen, wer der ist. Und der Paulus, von dem wissen wir auch, weil er hatte Beziehung zu Jesus. Aber wer seid ihr? Und er springt auf sie und schlägt sie zusammen und nackt und alles, die müssen davon fliehen. Wisst ihr, was es mir hier zeigt? Es ist nicht nur genug, die richtigen Worte zu kennen und Formeln. Ich habe dieses Gebet auswendig gelernt. Ich kenne den Namen Jesus, ich kenne diese Formel und das reicht. Nein, es ist die Beziehung, das zählt. Und diese Dämonen haben das gewusst. Jesus kennen wir und Paulus, der kennt Jesus, wir kennen ihn auch. Der hat eine Beziehung zu Jesus, aber wer seid ihr? Und er schlägt sie zusammen. Es ist gefährlich, wenn wir meinen, dass wir nur die richtigen Worte benutzen können und alles ist in Ordnung. Wie viele Menschen benutzen die Worte und die Glaubensbekenntnisse, aber die haben keine Beziehung zu Jesus Christus. Es kann kein Dämon betrügen und es kann Gott auch nicht betrügen oder täuschen. Was hat Jesus gesagt in Matthäus Kapitel 7? Viele werden zu mir kommen am Tag des Gerichts und die werden sagen, Herr, Herr, Jesus, Jesus. Und er wird sagen, ich kenne euch nicht, weich von mir. Es ist nicht nur genug, dem Worte zu kennen, wir müssen die Beziehung haben. Das ist, was zählt, und nicht die äußere Form oder Traditionen. Und das sehen wir hier. Die Herren hatten hart lernen müssen. Was passiert danach? Es steht ja, nachdem dies geschah, Vers 17, dies wurden allen bekannt, sowohl Juden als auch Griechen, die bei Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Und viele aber, von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Zahlreich aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allem und berechneten ihren Wert, und es kamen auf 50.000 Silberdrachmen. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Wisst ihr was? Warum haben diese Leute Angst gehabt? Die haben gewusst, wow, die Sache mit Jesus ist kein Spiel. Es ist nicht nur Religion, du machst ein Spiel. Es ist ernst. Und wenn du versuchst, mit Gott zu spielen und nur der äußere Form nachzumachen, es kann gefährlich sein. Und das war gut. Das hat sie wirklich einen Schrecken eingejagt. Und die fangen an, ihr Leben aufzuräumen. Die, die zum Glauben gekommen sind, haben gesagt, wir machen klare Sache. Alles ans Licht, diese okkulte Bücher, alles weg. Aber ich glaube, viele, die schon gläubig geworden waren, und die haben sich zu Jesus bekannt und die haben immer noch im Keller vielleicht, naja, die alten Sachen von dem Götzendienst, naja, schieben wir es im Keller und vergessen. Ich glaube, die haben begriffen, ist es Zeit aufzuputzen, aufzuräumen. Und die holten die Sachen raus und die haben die verbrannt. Und Leute, wir müssen das auch tun. Es steht da danach, der Wuchs des Wort des Herrn. Wie sieht es mit unserem Haus aus und unserem Leben? Du hast dein Leben Jesus gegeben. Hast du wirklich ausgeräumt, alles ans Licht gebracht? Wie viele Leute sagen, im Keller habe ich noch etwas. Oder das sind immer noch diese Sachen. Oder das sind einige Sachen, die ich noch tue, die eigentlich nicht mit der Bibel übereinstimmen. Aber Gott ist ganz gnädig. Es ist Zeit, dass wir aufräumen. Klare Sache mal, ganze Sache. Ich bringe alles ans Licht. Nichts Verstecktes mehr. Ich räume auf. Und Gott wirkt in große Macht. Danach steht da, Paulus sagt, alles läuft hier gut, die Leitung läuft, da sind einige führende Männer und andere Gemeinden werden gegründet. Ist es Zeit, dass ich vielleicht weiterziehe? So, er macht sich bereit, er schickt Timotheus und sein Team weiter und er bleibt nur ein bisschen länger dort und dann passiert das, was wir gelesen haben. Es entstand aber zu jener Zeit eine nicht geringe Aufruhr. Da war dieser Silberschmied Demetrius, der silberne Tempel für Artemis machte, oder Diana. Und er verschaffte den Kunsthandwerkern nicht geringen Gewerb, das heißt großes Geschäft. Und nachdem er diese samt den damit beschäftigten Arbeiter versammelt hatte, sprach er, Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat, da er sagt, dass es keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Das ist nicht allein für uns eine Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch für den Tempel der Göttin Artemis. Sie könnte gefährdet sein, dass sie für nichts geachtet wird, und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien und den Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Sie könnte entthront werden. Dieser Demetrius sagt, du siehst, was hier läuft. Die Menschen zerstören ihr Götzen und ihre ganze Bücher und ihr Götzen und Zeug. Das ist okay, weil wir können neue machen. großes Geschäft. Aber die kaufen keine neue jetzt, ne? Aber Paulus hat sie überredet, die Götzen, die wir mit Händen machen, keine richtigen Götter sind. Das ist schlecht für unser Geschäft. Oh ja, ja, auch die Göttin könnte auch darunter leiden. Merkt ihr hier diese Verbindung? Geschäft, Macht und Religion, diese Triad, das gibt's immer noch. In Europa hat sehr viel Schaden angerichtet. Geschäft, Macht und Religion. Was hat es angerichtet? Auch damals. Auch was jetzt mit ISIS beläuft. Sehr viel Geschäft, Macht und Religion. Das ist eine sehr gefährliche Verbindung. Und das war es hier. Er sagt, ja, es ist die Gefahr. Wir müssen auch unsere Göttin beschützen halt. Ne? Und die fingen an zu schreien. Groß ist Artemis von der Epheser. Ein Gott, den wir so beschützen müssen, ist kein wahrer Gott. Das ist, was Paulus gelehrt hat. Die Götter, die wir mit Händen machen, sind keine wahren Götter. Und auch die Götter, die mit unserem Hirn entwickeln und erfinden, sind keine wahren Götter. Ein Gott, der unser Zorn und unsere Hass und unsere Gewalt braucht, um auf dem Thron zu bleiben, ist kein wahrer Gott. Es ist interessant, was sie hier schreien. Was schreien sie? Groß ist Artemis der Epheser. Groß ist Artemis der Epheser. Also, habt ihr schon in letzter Zeit dieses Wort Allahu Akbar gehört? Wisst ihr, was das bedeutet? Groß ist Allah. Groß ist das Gleiche. Es ändert sich gar nichts. Genau dasselbe. Und das wird auch geschrien. Artemis ist groß, Allah ist groß und wir müssen für ihn kämpfen, damit sie auf dem Thron bleiben. Sag, was für einen schwächlichen Gott habt ihr? Denn er deine Hass und deine Aufruhr und dein Schreien braucht, an den Thron zu bleiben. Der wahre Gott braucht es nicht. Im Alten Testament steht sehr oft, der wahre Gott muss nicht getragen werden. Er braucht eure Kraft nicht, um an den Thron zu bleiben. Das ist ein Zeichen für den wahren Gott. Die falschen Götter brauchen unsere Hilfe. Es sind interessante Sachen im Alten Testament. Ich habe es neulich in meiner Stillezeit gelesen. 1. Samuel fängt an, dass die Bundeslade in Gefangenschaft genommen worden ist. Kennt ihr die Geschichte? Die Israeliten kämpfen, das ist vieles im Argen, im geistigen Leben, gegen die Philister. Und dann, sie versuchen etwas, das die Heiden immer gemacht haben. Die haben immer ihre Götzenbilder gebracht in dem Kampf und haben gesagt, okay Gott, du musst uns helfen, sonst wirst du in Gefangen genommen. Und das hat sie immer angefeuert. Aber die Juden, naja, wir haben kein Götzenbild. Unser Gott will kein Götzenbild, wir haben gar nichts. Ach, wir haben die Bundeslade. Ah, wir holen die Bundeslade und probieren es auch, auch wenn es kein Götzenbild ist. Wir bringen es rein und dann muss Gott uns einen Sieg geben. Und tatsächlich, bringen es rein, die schreien, die sind ganz begeistert. Gott lässt sich nicht manipulieren. Gott lässt sich nicht die Arme drehen und sagt, ja, ich muss meine Bundeslade retten. Gott sagt, na gut, dann lass es. Ließ seine Bundeslade gefangen nehmen, die verlieren. Israel ist total verstört. Die Philister sind ganz glücklich und sagen, ach, was ist das für ein Götzenbild? Kein Bild, aber das muss da gehen. Wir tun es in unserem Tempel wie die anderen Götzen, die sind jetzt unsere Gefangenen und wir zeigen Dagon, unser Gott ist der Größte und wir tun ihr Bundeslade auch dazu als unsere Gefangene. Nächsten Tag stehen die auf, die gehen im Tempel, oh, und Dagon, es fällt auf dem Gesicht, ist umgekippt und die haben gedacht, was war das, was ein Erdbeben? Naja, wir richten es wieder auf, alles okay. Nächsten Tag, Dagon ist wieder auf Gesicht, sein Kopf ist abgebrochen, die Arme sind abgebrochen und haben gemerkt, oh oh, diese Bundeslade ist anders. Der Gott Israel ist nicht wie die anderen Götter, denn den Ding müssen wir wegschaffen. Die schicken es zu der nächsten Stadt und die kriegen eine Plage und Beulen, Pestbeulen. Dann die schicken es zur nächsten Stadt, damit die Zeitleute sagen, das Ding muss wegbleiben. Der Gott der Israel ist anders, der ist nicht wie die anderen Götzen, die wir als Gefangene nehmen können. Nein, nein, nein. Der kann sich schon selbst gut verteidigen. Und die schicken es weg. Das ist interessant. Das ist 1. Timotheus Kapitel, Samuel Kapitel 5. 2. Samuel 5 passiert das umgekehrt. David kämpft gegen die Philister. Sie bringen Dagon und die besiegen die Philister, nehmen Dagon. Und wisst ihr, was sie mit Dagon machen? Die haben ihn entsorgt. Sperrmüll oder was. Ich weiß nicht. Einfach entsorgt. Und wisst ihr, was mit Israel passiert? Gar nichts. Wisst ihr warum? Weil Dagon nichts machen kann. Er kann nichts machen, wir brauchen Menschen, um ihn zu beschützen. Und das ist ein Zeichen, dass der Gott Israels der wahre Gott ist. Er braucht uns nicht, um ihn zu beschützen. Er braucht uns nicht, unsere Schreiköre, um ihn zu beschützen. Er kann sich schon selbst auf dem Thron bleiben. Der ist der wahre Gott. Und das ist, was hier passiert. Die schreien, wir müssen sie beschützen. Und die schreien, große Diana. Da gibt es einen großen Aufruhr. Paulus, sie schleppen Leute mit. Es ist eine große Verwirrung. Und sie stürmen einmütig in der Theater, reißen einige Leute mit. Steht in Vers 30, Paulus wollte sogar hineingehen. Aber die Asiarchen, die seine Freunde waren, sandten zu ihm im Bad, dass er nicht reingeht. Wisst ihr, wer die Asiarchen waren? Die waren Menschen, die eigentlich den Kaiserkult gefordert haben. Die waren nicht Christen. Und trotzdem waren die Freunde von Paulus. Wisst ihr, was es mir zeigt? Paulus hat trotzdem Freundschaft und Liebe gezeigt. Er hat Respekt bei diesen Menschen gewonnen. Kein Kompromiss, der war ganz sachlich. Aber die haben gewusst, dieser Mann, Hut ab, der hat etwas. Und die waren seine Freunde. Und das ist was, ich habe manche Freunde, die Muslimen sind. Aber trotzdem haben wir ein Freundschaftsverhältnis. Wir sind eine andere Meinung, wir diskutieren. Aber sie wissen, den Kerl kann ich respektieren. Und ich glaube, wir müssen lernen, nicht gleich die Feindschaftsgraben irgendwie aufzuziehen. Wir müssen wirklich Respekt gewinnen. Auf alle Fälle, Paulus geht nicht heim, denn es steht in Vers 32, die einen nun schrien dies, der anderen das, denn die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten gar nicht, warum die überhaupt da waren. Ja, das ist eine gute Demo. Das ist Pegida, das ist Legida und das ist Anti-Pegida. Wir sitzen da, warum, keine Ahnung, und einige Menschen sind drin, ja, es ist eine Gefahr und da kommt Furcht und Zorn und Verwirrung zusammen. Das ist eine schöne Verbindung. Das sieht man auch bei den Demos heute, oder? Zorn, Furcht und Verwirrung. Und so lief es auch damals. Große Demo. Und dann schieben einen Juden vor, Alexander, einen Juden, und dann, ach, Jude, da kommt es auf der Rastenkarte. Als sie erkannten, dass er ein Jude war, erhoben sie ihre Stimme aus allem Mund und sie schrien etwa 2 Stunden lang, großes Artemis, Diana der Epheser. 2 Stunden lang, das war ein Demo. Das würde wirklich Pegida wirklich so neidisch machen. Ah, großes Artemis der Epheser, großes Artemis der Epheser, Entschuldigung. 2 Stunden lang und dann sind die fix und fertig und müde. Nach 2 Stunden lang, dann kommt endlich der Stadthalter rein, der Stadtschreiber, die Volksmenge beruhigt und sagt, Männer von Ephesus, welcher Mensch ist denn, der nicht wusste, dass die Stadt der Epheser eine Tempelhüterin der großen Artemis und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Dass das unbestreitbar ist, so ist es nötig, dass ihr ruhig seid und nichts Übereiltes tut. Vielleicht könnt ihr das Bild hier von Artemis, ich habe so ein Bild da, wie Artemis aussieht oder Diana aussah. Wir wissen nicht, was die Dinger sind, ich weiß nicht. Aber auf alle Fälle, die göttliche so Mutter, Artemis von Ephesus, das Bild, das aus dem Himmel gefallen ist. Wisst ihr, wie interessant ist? Großes Artemis, großes Allah. Wenn du nach Mekka gehst, da ist ein schwarzer Stein da, das ist das Zentrum, heißt Kaaba. Und wisst ihr, wo das herkam, sagen sie? Aus dem Himmel gefallen. Das ist auch merkwürdig, oder? So das gleiche Schema. Auch aus dem Himmel gefallen. Sehr viele Sachen fallen aus dem Himmel. Und die beten es an. Und wenn du dorthin gehst und du betest ein bisschen schief, nein, es muss immer auf den schwarzen Stein sein. Wie es auf Diana war. Das ist eine andere merkwürdige Übereinstimmung. Ephesus ist nicht nur das Zentrum für Diana-Kult, es ist auch das Zentrum für den Marienkult. Habt ihr das gewusst? Wisst ihr, wo Marias Haus ist? Kannst gucken, nach katholischer Tradition. Es ist in Ephesus. Die Engel haben es tatsächlich transportiert nach der Sage von Nazareth und es ist aus dem Himmel gefallen. Oh, kennen wir das auch? Nach Ephesus geschickt. Du kannst nach Ephesus gehen und Marias Haus da sehen. Ähnlichkeiten. Ich sage das nicht, um jemanden zu beleidigen, aber wir müssen wirklich aufräumen. Was habe ich gesagt mit diesen Sachen? Wir müssen unser Leben überprüfen. Als ich zum Glauben kam, habe ich die Bibel gelesen, meine Traditionen, Sachen, die ich gelernt habe, und ich habe gemerkt, ich muss alles aufräumen. Ist das wirklich von Gott? Ich schätze und ehre Maria, die Mutter von Jesus. Aber diese Gestalt, die oftmals vermarktet wird als Maria, ist nur Diane in Verkleidung. Das ist nicht die Maria der Bibel. Sie ist da. Atem ist der Große. Das ist erstaunlich. Das ist das Zentrum für diese Maria-Verehrung und das Zentrum von der Diana-Kult genau derselbe Staat ist. Das ist kein Zufall. Leider in der Geschichte des Christentums vieles ist einfach von Heidentum übernommen. Und wir müssen aufräumen da. Ja, Vater, wäre interessant, ist aus dem Himmel gefallen, das ist unbestreitbar. Vers 37, und das ist das Interessante, ich möchte damit abschließen. Denn er sagt diese Worte, denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch unsere Götter lästern. Ist das nicht interessant? Waren sie für den Götzendienst? Nein. Haben die ganz klar gegen Götzendienst ausgesprochen? Na klar, das haben die auch gewusst. Die sind Paulus, der sagt, die mit Händen gemachten Götter nicht Götter sind. Sachlich. Aber die waren nicht beleidigend. Die haben nicht gelästert. Die haben nicht geraubt. Die haben nicht Sachen unnötigerweise zerstört. Die haben sachlich und respektvoll Menschen das Evangelium von dem wahren Gott erzählt. Und das müssen wir lernen. Nicht respektlos. Ich weiß, in Amerika vor einigen Jahren, ein Mann hat einen Koran genommen und es verbrannt öffentlich, um was zu zeigen. Und viele Christen sind getötet worden in der Welt deswegen. Sagt, haben wir wirklich das nötig? Ja, ich bin der Überzeugung, dass der Koran ein satanisches Buch ist, eine Fälschung und nicht in Gottes Wort. Aber ich habe das nicht nötig. Können wir nicht respektvoll und sachlich bleiben? Und anscheinend Paulus und sein Team hat das in Ephesus geschafft. Auch dieser Mann hat gesagt, die sind keine Lästerer von unserer Göttin. Die haben nichts Böses getan. Ja, die sind dagegen, aber die sind sachlich geblieben, respektvoll. Das ist, was wir lernen können bei dieser ganzen Massendemos. Bleiben wir respektvoll. Lass uns ganz respektvoll und klar das Evangelium und sachlich das Evangelium weiterbringen. Wir brauchen nicht keine Tricks und hasserfüllte so Strategien. So der... Wir können sehr viel von uns lernen. Auf alle Fälle, alles wurde beruhigt und Paulus ging weiter. Interessant, Demos und alles, was sollen wir da machen? Wenn du in den Dienst von Jesus Christus schaust, oftmals hat Jesus eine große Volksmenge von sich. Und wisst ihr, was er öfters gemacht hat? Nachdem eine große Volksmenge da war, er hat seine Jünger genommen, sie zogen sich zurück und hat den wichtigsten Sachen im kleinen Kreise erzählt. Das heißt, Jesus war kein Freund von Massendemos. Die wichtigsten Sachen hat er vermittelt in kleinen Kreise. Und dass wir sollen das auch sehen. Massendemos sind nicht Gottes Art und Weise zu wirken. Mehr auf kleinen Ebenen, respektvoll, ganz klar mit Menschen sprechen. Laute Schreie und hasserfüllte Tiraden bringen gar nichts. Ich glaube, das ist, was wir von diesem Text lernen können. Und vielleicht es hilft euch weiter, wie geht man mit Legede und Pegede und alles rum. Gott hat einen Auftrag für uns, Menschen, auch Muslimen, zu erreichen. Sie haben nicht das Recht, ihre Gesetze hier einzuführen, alles, das System Islam aufzudrängen. Aber diese Gefangenen müssen befreit werden. Lass uns nicht ablenken. Lass uns in Liebe diese Menschen erreichen und die Botschaft von Jesus Christus weitergeben. Wir wollen zusammen beten. Herr, wir danken dir, dass, wie es in deinem Wort steht, da gibt's nicht Neues unter der Sonne. Und Massendemos ist es nicht neu. Wir denken, ah, das ist wirklich was, was hier läuft. Es lief auch damals und damals war es noch extremer. Und doch, wir sehen, wie du dein Volk begleitet hast, es gebraucht hast und du hast die ganze Gebiet mit der Botschaft von Jesus Christus gefüllt. Und ich möchte beten, Herr, dass du an uns so wirkst, mitten in dieser ganzen Chaos und Verwirrung, dass wir nicht verwirrt werden, dass wir bei der Sache bleiben, dein Ziel aus den Augen nicht verlieren und dass auch diese Stelle, unsere Stadt, auch Leipzig, gefüllt wird mit der Kenntnis von dem Retter Jesus Christus und dass Menschen befreit werden aus Finsternis, sei es aus Atheismus, sei es aus Namenchristentum, sei es aus dem Islam, dass diese Menschen von der Gnade und Vergebung in Jesus Christus erfahren. Amen.